Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zur Auslegungsreihe durch die Bibel. Zurzeit sind wir im alttestamentlichen Buch Sacharja unterwegs und hier im 6. Kapitel angelangt. In diesem Kapitel hat Sacharja die letzte von seinen 10 Visionen niedergeschrieben. Er beschreibt dort 4 Wagen mit Pferden in unterschiedlichen Farben. Wie auch an vielen anderen Stellen der Bibel sehen wir manchmal nur eine Seite eines bildhaften Geschehens bzw. eines Bildes. Gott will uns jedoch auch andere Perspektiven, andere Sichtweisen darauf schenken. Er will, dass wir etwas aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, um es so besser und ganzheitlicher zu verstehen. Er möchte, dass wir staunen, uns wundern, ihn anbeten. Dazu soll auch dieses Kapitel dienen, mit dem wir uns in dieser Sendung befassen und dessen Bedeutung weit über die damalige Zeit von Sacharja hinausreicht. Es soll nicht nur verschiedene Perspektiven eröffnen, sondern auch die zeitübergreifende Linie, den roten Faden im Plan Gottes aufzeigen. Bei Gott geschieht nichts zufällig, nichts ohne Grund. Dies gilt es zu entdecken, und ich wünsche Ihnen dabei viel Freude. Nachdem Sacharja die Vision von den 4 Wagen mit den unterschiedlich gefärbten Pferden in den ersten Versen von Kapitel 6 beschrieben hat, stellt er verständlicherweise die Frage nach deren Bedeutung. Denn wie soll er verstehen und vielleicht auch seinem Volk etwas verkünden, wenn er nicht die Bedeutung begreift? Deshalb heißt es in den Versen 4 und 5 unseres Bibeltextes: Und ich hob an und sprach zum Engel, der mit mir redete: Mein Herr, wer sind diese? Der Engel antwortete und sprach zu mir: Es sind die 4 Winde unter dem Himmel, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher aller Lande. Schauen wir uns zunächst den ersten Teil der Antwort des Engels an. Es sind die 4 Winde unter dem Himmel. Die 4 Winde sind offensichtlich Engel. Deshalb sind die Wagen als Ganzes, die in den Versen vorher erwähnt werden und wie der Theologe David Barron schreibt, engelsgleiche Wesen oder himmlische Kräfte, unsichtbare Botschafter, die mächtig sind und in der Gegenwart Gottes stehen und auf seine Stimme hören. Sie gehen gehorsam los, schnell wie der Wind, um seinen Befehl auszurichten. Ähnlich wird es auch in Psalm 103 in den Versen 20 und 21 beschrieben. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Mit anderen Worten, Engel führen die Befehle Gottes aus. Sie sind seine Diener, die seinen Willen tun. In unserem Text im Sacharja-Buch sind die Engel verantwortlich für das Gericht, das über die heidnischen Völker kommen wird, wie wir das auch in der Offenbarung beschrieben finden. Tatsächlich finden wir auch in der letzten Vision Sacharjas, mit der wir uns gerade beschäftigen, ein Gerichtsurteil über die Völker dieser Welt. Das bedeutet, dass Gott all das Unrecht, das geschieht, nicht übersieht. Er übergeht es nicht einfach, sondern eines Tages, wenn es soweit ist, wird er jedes Unrecht richten. Wie in den nächsten Versen weiter erläutert wird, betrifft dies alle Menschen, die Völker aller Himmelsrichtungen. Hier die Verse 6 und 7. Die schwarzen Rosse ziehen nach Norden, die weißen ziehen nach Westen und die scheckigen ziehen nach Süden. Und die starken Rosse wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Und er sprach: Geht hin und durchzieht die Lande. Und sie durchzogen die Lande. Das schwarze Pferd wendet sich also in Richtung Norden, das weiße in Richtung Westen, die gescheckten in Richtung Süden, so wie es ihnen befohlen wurde. Von Israel aus reiten sie in die ganze Welt. Weil das erste Pferd nach Norden reitet, gehe ich davon aus, dass Gottes Gericht bei den nördlichen Völkern beginnt, bei Gog und Magog, wie sie im Buch Hesekiel bezeichnet werden. Doch das Reiten der Pferde und die Reihenfolge sind hier bei Sacharja nicht das Wesentliche. Dazu findet man im Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, mehr Informationen. Dort wird mehr über die Abläufe rund um das Gericht am Ende der Zeiten berichtet. Dort wird eine Krise nach der anderen geschildert, die passieren wird. Ich möchte kurz darauf eingehen. Dort in der Offenbarung heißt es, dass wenn das weiße Pferd losreitet, es zu einem Sieg kommen wird, der jedoch nur einen falschen Frieden über die Erde bringen wird. Denn statt dass eine Zeit des Friedens beginnt, wie die Menschen es vermuten, beginnt eine besondere Leidenszeit. Weiter wird in der Offenbarung dann geschildert, dass gleich nach dem weißen Pferd ein rotes Pferd losgeschickt wird, was zu einem weltweiten Krieg führen wird. Das schwarze Pferd bringt dann Hungersnöte über die Erde, denen Plagen und Tod folgen, die durch das letzte Pferd symbolisiert werden. Soweit der Blick in die Offenbarung. Im Gegensatz zur Offenbarung scheint hier in unserem Text bei Sacharja die Reihenfolge nicht so sehr im Blickpunkt zu stehen. Es geht vielmehr darum, dass Gott Gericht über alle Völker bringt. Und die vier Pferde stehen symbolisch für dieses Gericht über alle Völker. Dass hier nicht sinnlose Kräfte walten, sondern Gott selbst seine Finger im Spiel hat, wird in Vers 8 unterstrichen. Sacharja berichtet: Und er rief mich an und redete mit mir und sprach: Sie, die nach Norden ziehen, lassen meinen Geist ruhen im Lande des Nordens. Mit anderen Worten, die Pferde kommen von Gottes Thron. Sie sind ihm zu Willen und bringen seine Gegenwart, hier in Form des Gerichts, dorthin, wohin sie gehen. Mit dieser Vision beschließen wir die Auslegung zu den 10 Visionen, die Sacharja gesehen hat. Sie alle tragen die Botschaft in sich, dass nichts in der Welt Gottes Augen entgeht. Auch wenn er nicht immer sofort reagiert, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden, entgeht ihm trotzdem nichts. Alles Unrecht, das irgendwo auf dieser Welt passiert, wird von Gott registriert, und er wird sich ihm auf gerechte Weise eines Tages zuwenden. Spätestens am Ende dieser Welt. Denn er ist der gerechte, heilige Gott. Und irgendwann, wenn sich die Menschen ihm nicht zuwenden, um ihn als gnädigen Gott zu akzeptieren, wird er ihnen als Richter begegnen. Nach der Beschreibung der 10 Visionen, die Sacharja in einer einzigen Nacht bekommen hat, nehmen wir durch seine Niederschriften nun teil an einem besonderen, einem außergewöhnlichen Ereignis, das sich zur Zeit Sacharjas abspielte. Er berichtet in den Versen 9 bis 11: Und des Herrn Wort geschah zu mir. Nimm von den Weggeführten, von Heldai und von Tobia und von Hedaja, die von Babel gekommen sind, und geh an diesem selben Tage ins Haus Joschias, des Sohnes Zephanias. Nimm von ihnen Silber und Gold und mache Kronen und kröne das Haupt Jeschuas, des Hohenpriesters, des Sohnes Jozadaks. Hier werden die Namen von 3 Männern genannt, die auch von Babylon nach Israel zurückgekehrt waren. Interessant ist, sie sind nicht zusammen mit einer der 2 Gruppen der Rückkehrer aus der Gefangenschaft gekommen, sondern sind unabhängig davon nach Jerusalem gereist. Der Name Heldai bedeutete widerstandsfähig. Tobia meint Gottes Güte und Jedaja hat die Bedeutung Gott weiß. Wenn wir die 3 Bedeutungen dieser Namen zusammenstellen und zu einer Botschaft verbinden, könnte diese lauten: Gott weiß, dass er in seiner Güte seinen König auf den Thron setzen wird, und das auf unwiderstehliche und machtvolle Weise. Hier geht es symbolisch um eine Krönung, und sie deutet jetzt schon auf die Herrschaft von Christus in der Zukunft hin. Denn es heißt in Vers 11, wie wir eben gehört haben: Nimm von ihnen Silber und Gold und mache Kronen und kröne das Haupt Jeschuas, des Hohenpriesters, des Sohnes Jozadaks. Diese Anweisung wirkt auf den ersten Blick sehr seltsam. Warum wird der Hohepriester Jeschua gekrönt und nicht Zerubabel, der damalige Statthalter, der ja zur Königslinie Davids gehörte? Der Grund dafür scheint darin zu liegen, dass Gott nicht schon zur Zeit Zacharias die Königslinie Davids wiederherstellen wollte, sondern der Nächste, der diese Krone trägt, ist Jesus Christus selbst. Trotzdem war die Krönung eines Hohenpriesters zur Zeit Zacharias sehr außergewöhnlich, weil Gott üblicherweise die politischen und religiösen Ämter streng voneinander trennte. Doch vielleicht sollte hier schon eine Anspielung auf Jesus Christus, unseren Hohenpriester, geschehen. Denn Jeschua ist so etwas wie ein Vorbild, ein Vorausbild, ein Typus für ihn. Der Hebräerbrief macht dies deutlich. Dort werden wir dazu aufgefordert, auf Jesus als unseren Hohenpriester zu blicken. Denn Jesus, nachdem er von den Toten auferstand und zum Himmel auffuhr, ist seitdem unser Hoherpriester. Er hat sozusagen das Allerheiligste betreten. Er hat sich in Gottes Gegenwart auf den Thron zu seiner Rechten gesetzt und erwartet auf den Tag, an dem ihm, wie es in den Psalmen heißt, die Feinde als sein Fußschemel dienen werden. Und der nächste Abschnitt schildert meiner Meinung nach seine Krönung. Achten wir doch auf die Passage, die nun im alttestamentlichen Buch Sacharja folgt. Nach den Visionen, die das Gerichtshandeln Gottes über sein Volk und den anderen Völkern in der Welt zum Thema hatten, kündigt Gott mit dieser symbolischen Handlung das Kommen von Jesus Christus und seine Krönung als König aller Könige an. Es ist interessant, wie hier auf prophetische Art und Weise der dreifache Dienst von Jesus in drei Zeitperioden entfaltet wird. Die erste Periode ist aus meiner Sicht sein Dienst als Gottes Prophet, als er zum ersten Mal auf diese Welt kommt. Aus unserer Sicht geschah das vor rund 2000 Jahren. Er kam, um im Namen Gottes zu sprechen. Er war das Wort Gottes und offenbarte sich in menschlicher Gestalt und zeigte auf diese Weise, wie Gott ist. Und er offenbarte die Liebe Gottes, als er am Kreuz für ihre und meine Sünden starb. Er war damit Gottes Prophet. In der Periode, in der wir heute leben, ist Jesus Gottes Priester. Als er am Kreuz starb, ist er, wie die hohen Priester damals in Israel jedes Jahr, sozusagen hinter den Vorhang zum Allerheiligsten geschritten und hat sein eigenes Blut dargebracht für die Sünden der Welt. Heute tritt er als hoher Priester Gottes in der Fürbitte vor Gott für uns ein. Er setzt sich für uns ein, wenn wir sündigen und diese Sünde dann ihm bekennen. Damit dient er als hoher Priester. Doch eines Tages wird er ein zweites Mal kommen. Und das Buch der Offenbarung macht es sehr deutlich, dass er dann als König der Könige und Herr aller Herren kommen wird. Prophet, Priester und König, das ist der dreifache Dienst von Jesus Christus. Doch in Vers 12 unseres Bibeltextes wird Christus mit einem weiteren Bild veranschaulicht. Sacharja soll zu dem Hohenpriester Jeschua, der gekrönt werden soll, Folgendes sagen. So spricht der Herr Zebaoth, siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird sprossen, und er wird bauen des Herrn Tempel. Spross, das ist nicht der Name von Jeschua, sondern ein prophetischer Name, der Jesus Christus gegeben wurde. Er kam vor 2000 Jahren und wurde ein Spross, eine Wurzel in trockenem Erdreich, wie es in Jesaja 53, Vers 2 angekündigt wird. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Die Tatsache, dass er zu uns Menschen kam und zu einem Volk, das damals von den Römern besetzt war, gehört zum Erstaunlichsten auf dieser Welt. Er wurde die Wurzel Jesses genannt, aus dürrem Erdreich. Denn als Jesus geboren wurde, war die königliche Linie Davids in Armut und Bedeutungslosigkeit versunken. Er war wirklich eine Wurzel in dürrem Erdreich. Stellen wir uns vor, wir gehen über Wüstenboden. Man sieht nichts, außer vielleicht ein paar Kakteen oder mal die eine oder andere Schlange. Und dann entdecken wir einen Eisbergsalat, der da wächst, grün und lecker. Wir wären doch sehr überrascht, nicht wahr? Wir hätten damit nicht gerechnet. Das Kommen von Jesus war genau so. Er war eine frische Pflanze, die sich mit Kraft durch den dürren, trockenen Boden gebrochen hat. Dort, wo es niemand erwarten würde. Und Jesus wird als dieser Spross wiederkommen. Dann jedoch, um die Welt zu regieren, wie es uns in Sacharja 6, Vers 12 angekündigt ist. Denn unter ihm wird sprossen, und er wird bauen des Herrn Tempel. Diese Verheißung wird als Ermutigung denen gegeben, die zu Sacharjas Zeit gerade damit kämpfen, den Tempel wieder aufzubauen. Die entmutigt sind und sich fragen, ob dieses Projekt je fertig werden wird. Wie wir im Buch Haggai sehen, dessen Botschaft in fast derselben Zeit verkündet wurde, wirkte der Tempel in ihren Augen klein und unbedeutend. Im Vergleich zum früheren Tempel, der von Salomo erbaut worden war, erschien ihnen ihr Bauwerk minderwertig. Doch in Gottes Augen war es das Haus Gottes. In Gottes Augen war dieses Bauwerk genauso wertvoll wie der prachtvolle, goldgeschmückte salomonische Tempel. Auch wenn es im Lauf der Zeit unterschiedliche Tempel gegeben hat und geben wird, die Stiftshütte, den salomonischen Tempel, den Tempel Serubabels, den Tempel des Herodes, den Tempel, der in der Endzeit entstehen wird, Gott sieht diese ganz unterschiedlichen Bauwerke einheitlich als seinen Tempel, als sein Haus an. Er hat Serubabels Tempel nicht unabhängig von den anderen Tempeln gesehen. Wenn dieser Tempel auch von manchen Zeitgenossen als unbedeutend angesehen wurde, hat Gott doch bestätigt, dass allein er seine Bedeutung zu bewerten imstande ist. Und dieser Tempel gehört genauso in seinen Plan und in seine Absichten, die er mit seinem Volk verfolgt. In dieser Tatsache liegt ein wertvoller Gedanke für uns. Immer wieder bekomme ich Zuschriften, in denen es zum Beispiel heißt, ich bin nichts Besonderes für Gott, ich kann doch nichts Außergewöhnliches für ihn tun. Ganz ähnlich hörten sich die Klagen der entmutigten Rückkehrer aus der babylonischen Verbannung zur Zeit von Sacharja an. Der Tempel, den sie bauten, schien im Vergleich zum herrlichen Bauwerk, das Salomo hatte errichten lassen, klein und unbedeutend und unansehnlich. Doch Gott versicherte ihnen, dass sie beim Bau seinen Willen befolgten und dass er allein derjenige ist, der die Bedeutung dieses Tempels ermessen kann. Ich möchte es noch einmal sagen. Und was heißt das für uns heute? Nun, die wichtigsten Kanzeln, von denen aus Gott verkündigt wird, stehen nicht in Kirchen, sondern zum Beispiel an Krankenbetten, wo jemand einem Entmutigten Trost und Ermutigung zuspricht. Vor einiger Zeit hörte ich von einem jungen Mann, der regelmäßig unseren Radiosendungen zuhörte. Er war gelähmt, vom Hals abwärts. Doch brannte er nach wie vor für Jesus und verkündete vor allem durch christliche Literatur, die er versendete, das Evangelium. Liebe Hörer, vielleicht ist sein Dienst im Verborgenen in Gottes Augen bedeutsamer als meiner, der ich in der Öffentlichkeit stehe. Vielleicht ist sein Dienst bedeutsamer als der von manchen Christen, die scheinbar Großes für Gott tun und dafür von vielen Menschen anerkannt werden. Gott wird es eines Tages beurteilen. Das Wichtige ist für jeden von uns, dass wir den Willen Gottes für unser Leben tun und ihm gehorsam sind. Und genau das wollten die Propheten Haggai und Sacharja ihren Leuten damals vermitteln. Sie ermutigten sie immer wieder, indem sie verkündigten, ihr tut doch, was Gott möchte. Sicher, es sieht ziemlich bescheiden aus, doch es gehört zu Gottes Plan und seinen Absichten. Das erst macht das, was ihr tut, groß und bedeutungsvoll. Es wird offenbar werden, wenn der Christus auf diese Erde kommt, um sein Königreich aufzurichten. Ich möchte zuletzt noch auf einen weiteren Aspekt in der großen Linie Gottes, dem roten Faden, der sich durch die Bibel zieht, eingehen. Und zwar auf den Spross, von dem in unserem Bibeltext die Rede ist. Das Wort Gottes spricht in vierfacher Weise vom Spross. Zum einen ist in Jeremia 23, Vers 5 vom Spross Davids die Rede. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Hier wird Jesus Christus dargestellt als der König, als Spross, als Nachfahre aus dem Königshaus Davids. Zweitens wird von ihm als dem Spross Jahwes berichtet. Wir haben in Sacharja 3, Vers 8 gelesen, »Höre nun, Jeschua, du Hoherpriester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen, denn siehe, ich will meinen Knecht, den Spross, kommen lassen.« Hier wird vom Spross Jahwes, von Jesus Christus als Diener gesprochen. Drittens wird in Sacharja 6, Vers 12, also in dem Bibeltext, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht, seine Menschlichkeit betont. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird sprossen und er wird bauen des Herrn Tempel. Und schließlich wird er, viertens, als Spross Gottes offenbart, wie es in Jesaja 4, Vers 2 heißt. Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein. Es ist auffallend, dass die Evangelien im Neuen Testament Jesus ebenfalls auf vierfache Weise porträtieren, ihn also aus vier unterschiedlichen Blickwinkeln zeigen. Ich sehe es so. Im Evangelium nach Matthäus ist er der König, der Spross aus dem Hause Davids. Im Evangelium von Markus ist er der Diener Gottes. Im Evangelium nach Lukas ist Jesus zum Beispiel der vollkommene Mensch, der Spross Gottes, der Mensch geworden ist. Und im Evangelium von Johannes wird dieser Spross als Gottes Sohn beschrieben. Das ist ein wunderbares Bild von vier Seiten, das wir von Jesus gemalt bekommen, in einer Zeit, in der er als Mensch auf dieser Erde lebte und wirkte. Auch heute begegnet uns Jesus, durch sein Wort, aber auch durch seine Gegenwart, die er uns versprochen hat, auf unterschiedlichste Weise. Mal als König, den wir im Gottesdienst mit anderen zusammen anbeten und auf dessen Wiederkunft wir uns einstellen und freuen. Mal als Mensch, der uns sagt, dass er das, was wir gerade erleben, auch erlebt hat, dass er mitleidet und sich mitfreut. An anderen Stellen dient er uns, und es ist dann gut, wenn wir uns von ihm dienen und ermutigen und helfen lassen. Zu anderen Zeiten wiederum begegnet er uns als Sohn Gottes mit unwiderstehlicher Kraft, mit der wir rechnen und auf die wir vertrauen dürfen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in der Gegenwart Jesu leben und dass Sie erkennen, wie er Ihnen begegnet und wie er Ihnen dienen möchte.